Das Jahr 2023 war in vielen Hinsichten ein bewegtes Jahr, wie man wohl nach jedem Jahr sagt, das gewesen ist. In dem heutigen Bericht wird nachgeschaut, warum man meinen könnte, dass 2023 ein bewegtes Jahr war. Höhepunkte des Jahres werden hier nun in einem Jahresrückblick zusammengefasst. Am 1. Januar trat der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sein Amt an. Er hatte sich in der Stichwahl gegen Jair Bolsonaro durchgesetzt. In der Hauptstadt Brasiliens, in Brasília, wurde eine Woche nach Amtsantritt auf das Parlament marschiert. Anhänger der Opposition protestierten so gegen den Präsidenten. Ein Rücktritt wurde gefordert. Es kam zu etwa 1500 Festnahmen. Am 19. Januar wird Boris Pistorius deutscher Verteidigungsminister. In diesem ersten Monat des Jahres öffnete China wieder vollständig die Grenzen und beendete damit die Null-Covid-Politik. Im Luftraum der USA wurde am 1. Februar 2023 ein Ballon abgeschossen. Es wurde vermutet, dass er zu Spionagezwecken der Chinesen unterwegs war. Auch mehrere Monate nach dem Vorfall gibt es zu Ziel und Zweck des Ballons keine eindeutigen Angaben. Am 6. Februar gab es ein Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Es gab mehr als 50.000 Todesopfer. Das Erdbeben hatte auf der Richterskala eine Stärke von 7,8. Am 24. Februar jährte sich der Krieg in der Ukraine zum ersten Mal. Am 28. Februar gab es ein Zugunglück in Griechenland. Insgesamt starben über 50 Menschen. Bei dem Unglück waren zwei Züge frontal zusammengestoßen. Am 10. März bestätigt der Nationale Volkskongress in China durch eine Abstimmung ohne Gegenstimme den Staatspräsident Xi Jinping für 5 weitere Jahre im Amt. Auch am 10. März war plötzlich die Silicon Valley Bank zahlungsunfähig. Daraufhin wurden die richtigen Schritte eingeleitet, um einen größeren Bankenkollaps zu verhindern. Die Bank wurde von der Einlagensicherungsbehörde der USA übernommen. Einige Tage später wurde in der Schweiz die Credit Suisse von der UBS übernommen und so konnte auch dort ein Finanzcrash verhindert werden. Am 17. März erließ der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der zunächst ohne Folgen blieb, ihn aber an internationalen Reisen hindern könnte. Der Haftbefehl wurde erlassen aufgrund der Verschleppung von Kindern aus der Ukraine nach Russland, für die unter anderem Putin verantwortlich sein soll. Am 4. April wird Finnland offiziell als ein neues NATO-Mitglied begrüßt. Das Land hatte nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine den Antrag gestellt. Das Militärbündnis der NATO wächst damit auf 31 Mitgliedsländer an. Am 15. April nimmt Deutschland die letzten 3 Atomkraftwerke vom Netz. Damit wurde der Ausstieg aus der Kernkraftenergie umgesetzt, der schon länger geplant war. Im April war es zum ersten Mal soweit, dass Indien mehr Einwohner als das Nachbarland China hatte. Die Bevölkerungszahlen von Indien und auch von China werden, je nach Quelle, zurzeit mit etwa 1,4 Milliarden angegeben. In Paraguay wurde Ende April gewählt. Dabei waren Hauptkandidaten der amtierende Präsident Santiago Peña, der Kandidat Efrain Alegre und auch der Kandidat Paraguayo Cubas. Santiago Peña gewann die Wahl. Der Mai war ein vergleichsweise ruhiger Monat. Am 6. Mai wurde in England King Charles III. Zum König gekrönt. Das pompöse Fest wurde von vielen Menschen live oder per Fernseher begleitet. Die Zeremonie soll rund 100 Millionen Pfund gekostet haben. Wohl deshalb wurden Fragen, ob ein Königshaus mit den hohen Kosten noch zeitgemäß sei, laut. Ende Mai wird der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wiedergewählt. In einer Stichwahl wurde somit seine 3. Amtszeit bestätigt, die weitere 5 Jahre dauert. Am 6. Juni wurde in der Region Cherson in der Ukraine der Damm des Kutschowka-Staudamm beschädigt. Der Staudamm wurde so beschädigt, dass die Wassermassen flussabwärts strömten. Das führte zu Überschwemmungen. Russland und die Ukraine beschuldigten sich gegenseitig. Einige Tage danach kündigte Wladimir Putin an, Atomwaffen nach Belarus zu verlagern. In Kolumbien wurden am 9. Juni 4 Kinder gefunden, die 40 Tage allein im Dschungel überlebt hatten. Die Kinder waren mit einem Cessna-Flugzeug abgestürzt und hatten überlebt. Die erwachsenen Personen, die auch im Flugzeug gewesen waren, starben bei dem Unglück. Am 18. Juni wird im Nordatlantik das Tauchboot Titan vermisst. Tage später werden Trümmerteile des Tauchbootes gefunden. Es wird klar, dass das Tauchboot wohl implodiert ist und die Insassen dabei ums Leben kamen. Am 23. Juni begann der Wagner-Führer Jewgeni Prigoschin seine Rebellion gegen die Regierung Russlands. Mit seinen Kämpfern marschierte er auf die Hauptstadt Moskau. Die Krise nahm eine krasse Wendung und Prigoschin gab den Aufstand auf. Die Wagner-Söldner haben seit diesem Zeitpunkt Einfluss im Ukraine-Krieg verloren. Im Juli gab es in Spanien Wahlen. Der amtierende Präsident Pedro Sánchez konnte nach verschiedenen Zugeständnissen für Untergruppen an der Macht bleiben. Im afrikanischen Land Niger gab es einen Militärputsch. Der Präsident wurde gefangen genommen. International wurde zur Freilassung des Präsidenten aufgefordert. Die Afrikanische Union drohte sogar mit einer militärischen Intervention. In Australien und Neuseeland begann die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Spanien krönte sich zum Sieger. In der zweiten Hälfte Juli kommt es auf der griechischen Insel Rhodos zu großen Waldbränden. Viele Touristen müssen dort evakuiert werden. Im Wattenmeer vor der Küste der Niederlande fängt außerdem ein Autofrachter Feuer. Die befürchtete Umweltkatastrophe bleibt aus. Das Schiff wird eine Woche später in einen Hafen abgeschleppt. Am 15. August trat in Paraguay der gewählte Präsident Santiago Peña sein Amt an. Am selben Tag wurde der ehemalige US-Präsident Donald Trump angeklagt. Die Klage im Bundesstaat Georgia beschuldigte ihn, versucht zu haben, die Präsidentschaftswahl 2020 zu beeinflussen. Ende August trafen sich die BRICS-Staaten in Südafrika. Diese Vereinigung, welche ein Gegengewicht zum Westen sein will, beschloss, weitere Länder in die Vereinigung aufzunehmen und somit ihren Einfluss zu vergrößern. Am 24. August kam der Führer der Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Dieser umstrittene Vorfall passierte genau 2 Monate nach dem versuchten Aufstand Prigoschins gegen Putin. Am 8. September gab es in Marokko ein Erdbeben, bei dem etwa 3000 Menschen ums Leben kommen. Das Erdbeben hatte eine Stärke von 6,8 auf der Richterskala. Die deutsche Basketballnationalmannschaft wurde am 10. September das erste Mal Weltmeister. In Libyen gab es am selben Tag Starkregen und Überschwemmungen. Nach und nach wurde klar, dass bei dem Unwetter etwa 5000 Menschen umgekommen sind. Auch die Zahl der Vermissten war hoch. Die Hafenstadt Darna wurde schwer verwüstet. Am 19. September kam es in der Region Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan zu einer militärischen Auseinandersetzung. Aserbaidschan startete eine Militäroffensive. Daraufhin flohen tausende Armenier aus der Region und Aserbaidschan übernahm das Gebiet Bergkarabach. Den Oktober überschattet der Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel. Zwischen 1200 und 1500 Menschen wurden am 7. Oktober von der Hamas getötet und mehr als 240 Menschen als Geiseln genommen. Daraufhin gibt es Gegenangriffe Israels, zunächst mit Raketenangriffen auf Ziele im Gazastreifen. Auch die Hamas beschießt wichtige Städte Israels mit Raketen. Am 25. Oktober wurde im US-Repräsentantenhaus der Republikaner Mike Johnson gewählt. Er bekleidet seither das Amt des Vorsitzenden des Repräsentantenhauses. Am 26. Oktober gibt es im US-Bundesstaat Maine ein Attentat. Ein Mann erschießt in einem Bowling-Center und einem Restaurant 18 Menschen. Der Schütze wird später tot aufgefunden. Ende Oktober beginnt die israelische Armee ihre Bodenoffensive im Gazastreifen. Am 15. November erklärte das Verfassungsgericht in Deutschland, dass die Umschichtung von 60 Milliarden Euro verfassungswidrig ist. Die Milliarden an nicht benötigten Corona-Krediten dürfen somit nicht für andere Zwecke gebraucht werden. Dadurch entsteht ein Haushaltsloch bei der deutschen Regierung. Am selben Tag, dem 15. November, wurde im Weltsicherheitsrat der UNO eine Resolution zum Gazakrieg angenommen. Als Folge gab es ab dem 24. November eine Feuerpause. In der Feuerpause kommen durch einen Gefangenentausch auch Geiseln frei. Am 19. November gewann in Argentinien der Kandidat Javier Milei die Stichwahl. Der Politiker will eine Umstrukturierung der Wirtschaft Argentiniens umsetzen. Im November begannen die Houthis beim Roten Meer mit ersten Angriffen auf Schiffe. Damit wollen sie erreichen, dass sich die Lage im Gazastreifen verbessert. Am 1. Dezember begann in Dubai der UN-Klimagipfel COP28. Fast zwei Wochen wird hier über die weitere Klimapolitik beraten. Am 3. Dezember wurde in Venezuela eine Volksumfrage durchgeführt. Es ging darum, ob man das Grenzgebiet des Essequibo annektieren solle. Daraufhin kommt es zu Spannungen zwischen Venezuela und Guyana. Am 14. Dezember beschloss die Europäische Union die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine. Am 18. Dezember erlaubt der Papst offiziell die Segnung homosexueller Paare. Am selben Tag gibt es im Gefängnis Tacumbu in Paraguay eine Militäroperation. Der Einsatz Veneratio begann mit mehr als 2000 Polizisten und das Ziel war, den Chef des Clan Rotella erneut gefangen zu nehmen und in ein anderes Gefängnis zu bringen. Am 21. Dezember kommt es in der tschechischen Hauptstadt Prag zu einem Amoklauf in einer Universität. Dabei wurden 14 Menschen getötet. Das Jahr 2023 war tatsächlich von vielen Ereignissen geprägt. Weil Nachrichten quasi immer einen negativen Charakter haben, liegt es nun an Ihnen, werte Hörerinnen und Hörer, das Positive dieses Jahres zu sehen und festzuhalten. Viele befürchteten Entwicklungen hat es nicht gegeben. Viele Sorgen blieben folgenlos. Wie wäre es mit einem persönlichen Rückblick, bei dem monatlich festgehalten wird, welche Segnungen und Bewahrungen man erlebt hat? Gott war auch in diesem bewegten Jahr stets bei uns. Er wird es auch weiter sein. Mögen die negativen Nachrichten dazu dienen, unser Vertrauen in den großen Gott zu stärken. Dieser Bericht wurde von Matthias Wiens geschrieben, mit Quellen wie der Internetseite des Mitteldeutschen Rundfunks und zusammen den Videos aus YouTube.